Kinn kniete auf der schwebenden Plattform und beobachtete, wie die winzigen Gestalten von Silver und Marco durch Tunnel wanderten. An verschiedenen Stellen erwachten Scheibenmaschinen zu mechanischem Leben. Arad fragte sich, was geschehen wäre, wenn jetzt ein mittelalterlicher Bauer die Aufgaben des Kontrolleurs wahrgenommen hätte. Wäre er in der Lage gewesen, den Computern zu helfen, mit den längst überfälligen Reparaturen zu beginnen? Sie stand auf, dirigierte die Plattform zum Laufsteg am Rand der Kartenhalle und eilte die ausgetretenen Stufen zum Interface-Raum hoch.
»Hallo«, sagte der Bildschirm.
»Sie brauchen mich nicht«, begann Kinn. »Ich habe Ihnen alle Instruktionen gegeben, die Sie benötigen, um sich zu reparieren. Wahrscheinlich dauert es eine ganze Weile, aber Sie können es schaffen, ohne die Himmel, es müsste wohl Biohemisphäre heißen, also ohne die Biohemisphäre zu sehr in Mitleidenschaft zu ziehen. Andererseits, auf diese Weise können Sie nicht weitermachen. Es ist unbedingt neues Material von außen erforderlich.«
»Das wissen wir. Die Entropie ist gegen uns.«
Auf längere Sicht hat es keinen Sinn, alte Maschinen zu demontieren, um Ersatzteile zu gewinnen. Vielleicht halten sie noch 100 Jahre durch, länger nicht.
»Das wissen wir.«
»Nehmen Sie Anteil an dem Schicksal der Menschen, die auf der Oberfläche leben?«
»Es sind unsere Kinder.«
Kinn starrte auf die glühenden Buchstaben und sagte sehr sanft,
»Berichten Sie mir von Yago Yalo. Er muss für Sie wie ein göttliches Geschenk gewesen sein.« »Ja, wir wussten bereits, dass die Scheibenwelt dem Untergang geweiht ist. Damals hielten wir eine Abschirmung stabil, die uns vor Meteoriten schützte. Es war vergleichsweise einfach, das restliche Bewegungsmoment von Yalos Schiff zu absorbieren. Wir beobachteten, wie er das kleinere Schiff ins Himmelsgewölbe lenkte. Unglücklicherweise konnten wir keinen Kontakt zu ihm herstellen. Das hätte unser Misstrauen wecken müssen.«
»Sie haben ihm die Landung erlaubt.«
»Während des Landeanflugs erweckte sein Schiff leider die Aufmerksamkeit eines Rock.«
»Rock?«
»Das ist ein großer Vogel.«
»Ich fasse es nicht«, brummte Marco. »Ich sehe es, aber ich kann es einfach nicht glauben. Soll er uns nach Hause bringen?«
Landschaften rasten als undeutliche Schatten unter ihnen hinweg. Für einen Sekundenbruchteil brodelte Brandungsgischt auf, dann sauste der Rock übers Meer.
»Erinnern Sie sich an das große Ei im Palastgarten, wo man sie in einen Käfig steckte?« erwiderte Kinn leise. »Haben Sie sich nicht gefragt, wer es gelegt haben mag?«
»Er kann uns natürlich nicht nach Hause bringen, immerhin ist er nur ein Vogel.« In der Scheibenmitte hatte ich Gelegenheit, mir die Baupläne anzusehen.
»Unter den gegenwärtigen Umständen klingt es vielleicht närrisch«, sagte Silver, »aber ein solches Geschöpf kann unmöglich aus Fleisch und Blut existieren. Es bräche unter dem eigenen Gewicht zusammen.«
»Es wiegt nicht mehr als 5 Tonnen«, entgegnete Kinn. »Es ist eine der besten Konstruktionen der Scheibenbauer. Und es lebt. Die Sehnen sind ebenso unzerreißbar wie monomolekulare Leinen. Und er hat pneumatische Knochen, mit unter Druck stehendem Gas gefüllte Röhren. Die Computer haben es mir gezeigt, großartig, nicht wahr?«
»Warum verliert der Rock an Höhe?« erkundigte sich Marco in besorgtem Tonfall. »Wir stürzen ins Meer.«
»Ja«, meinte Kinn, »ich rate Ihnen, sich wieder auf der Couch auszustrecken.«
»Soll das heißen, wir stürzen wirklich ins Meer?«
Marco starrte auf die rollenden Wellen. Sie waren jetzt tief genug, um jede einzelne Schaumkrone zu erkennen. Dann beobachtete er das, was auf der Scheibenwelt als Horizont bezeichnet werden musste. Die Sonne verriet sich mit ihrem Glühen hinter den Wolken und verlieh den Wellenkämmen einen blutroten Glanz.
Oh nein, brachte der Kung hervor. Bitte sagen Sie mir, dass ich mich irre. Sagen Sie mir, dass Sie nicht planen, was ich befürchte.